Hallo und herzlich willkommen bei Herz-Bauch-Bindung, dem Podcast für dein Mama-Mindset. Ich bin Christina Daum, Hebamme, Mama von 3 Kindern, Mama-Mindset-Coach und habe hier diesen Podcast für dich nun schon mit über 100 Episoden, um dir Perspektiven aufzuzeigen, die du vielleicht noch nicht eingenommen hast, um über Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen, um wundervolle Menschen zu interviewen, die zu ihrem Thema hier ihr Wissen und ihre Inspiration weitergeben möchten. Und heute habe ich so ein wichtiges Thema für dich, was ich schon ganz lange auf meiner Liste habe und was mich in meinem Alltag sehr, sehr oft berührt und was mir begegnet und wo du dich vielleicht angesprochen fühlst und heute ganz viel mitnehmen darfst für dich an Verständnis, an Ideen, an vielleicht einer kleinen Inspiration. Meine Interviewpartnerin Kerstin Ziegler hat sich auf die Begleitung von Sternenkindmamas und Regenbogenmamas spezialisiert und bringt hier in diesem Gespräch ganz viel Wissenswertes, ganz viel Aufmunterung, ganz viel Ansätze mit, um dir als vielleicht betroffene Mama oder aber auch dir als Angehöriger oder Angehörige einen Weg aufzuzeigen, der möglich ist, um mit einer schweren Erfahrung umzugehen und dann mehr und mehr mit der Zeit, mit Mut wieder den Weg des Lebens weiterzugehen. Schön, dass du diesen Podcast und diese Episode hier gefunden hast und ich wünsche dir jetzt, dass du viel für dich aus diesem Gespräch mitnehmen kannst und von Herzen alles Liebe für dich. Los geht's! Ich bin im Interview mit Kerstin Ziegler und freue mich sehr, dass es geklappt hat. Heute zu einem ganz wichtigen Thema, denn das kommt mir immer wieder entgegen in meiner Arbeit als Hebamme, in meiner Arbeit im Coaching. Wir sprechen über Sternenkinder und über Schwangerschaften, die gerne danach entstehen dürfen und wie Frauen, Familien damit umgehen können, neu zu starten oder auch generell erstmal diese Erfahrung für sich zu verarbeiten. Gerne übergebe ich das Wort an dich, Kerstin. Schön, dass du da bist. Danke.
Vielen Dank für die Einladung, Christina. Schön, dass ich hier über dieses Thema sprechen kann, was ja auch ein ganz großes Herzensthema von mir ist. Ich stelle mich hier auch gerne zuerst einmal vor. Ich bin Kerstin Ziegler. Ich arbeite seit 2020 tatsächlich ausschließlich mit Sternenmamas, die den Schritt in eine Folgeschwangerschaft gehen möchten oder sich in der Folgeschwangerschaft befinden. Das war, viele fragen, wie kamst du denn dazu? Weil es tatsächlich ja auch heute, 2025, immer noch so ist, dass wir sehr wenig über diese besondere Schwangerschaft sprechen. Na, man hört, der Bereich Sternenkindeltern und die Begleitung in der Trauer, die Akutphase, das wird alles größer, aber so die Folgeschwangerschaft, die fällt noch so ein Stück weit hinten runter. Und das Ganze war natürlich 2020 noch nicht besser. Na, da haben wir Begriffe wie Regenbogenbaby, was wir ja jetzt hier schon eher mal hören, oder Regenbogenschwangerschaft, das gab's nicht. Und das war tatsächlich auch als selbst betroffene Sternenmama und selbst betroffene Regenbogenmama von mir ein Anliegen, da etwas anzubieten, weil ich es für mich nie so erfahren habe in meinen Folgeschwangerschaften, dass es ganz normale Schwangerschaften sind nach diesem jetzt ist es ja wieder alles gut und dieses Mal klappt es und die Wahrscheinlichkeit, dass sich das wiederholt, die ist so gering. Na, das hat mir nie meine Angst zum Beispiel auch genommen. Und auf der anderen Seite war es aber auch nicht diese extrem angstvolle und ja, diese Horrorschwangerschaft, von der man dann oft auch hört. Na, musstest, das ist halt nicht schön und jetzt musst du dich ja halt durchbeißen und es kommt einfach darauf an, dass am Schluss dein Baby da ist. Na? Zu meiner eigenen Geschichte, ich habe damals 2016 meine erstgeborene Tochter Lara stillgeboren, in der 39. Schwangerschaftswoche. Wir wissen nicht, was die Ursache war. Es gibt viele, das könnte sein, aber keine klare Aussage. Die Schwangerschaft war tatsächlich komplett unauffällig und ich war gesund, sie war gesund, na, bis dann eben ihr Herz nicht mehr geschlagen hat. Und ich bin dann, bis ich Regenbogenmamas gegründet habe, in zwei weitere Schwangerschaften gegangen. Mittlerweile ist es noch eine dritte, es kam noch ein kleiner Junge hinterher, aber bis dahin waren es eben zwei Folgeschwangerschaften. Und ich habe mir damals so das zusammengesucht, was es gibt. Und da gab es nicht viel. Also was ich zum Beispiel gemacht habe, was ich auch in meiner Arbeit selbst anwende, ist die pränatale Bindungsförderung nach der Bindungsanalyse. Also ganz gezielt die Bindung zum Baby zu stärken und auch Ängste der vorherigen Schwangerschaft oder herausfordernde Gefühle, das müssen nicht nur Ängste sein, von dieser Schwangerschaft und dem Kind abzutrennen, was super, super wertvoll ist, ich finde, für jede Schwangere. Na, noch mal mehr in der Folgeschwangerschaft. Und ich habe viel angesetzt, dass ich dann auch mich mit Hypnobirthing beschäftigt habe. Das hatte ich schon in der Schwangerschaft mit Lara, ne? Also mit Affirmationen, mit Meditationen, weil ich einfach gespürt habe, diese Ultraschallkontrollen. Das ist schön und gut für den Moment, aber es fehlt eben was. Ja? Und das war sozusagen der Impuls, dass ich 2020 sehr spontan, ich habe mir wirklich die Frage gestellt, möchte das jemand? Weil es gab ja nichts. Ne? Also wenn man so zum ersten Mal mit was Neuem kommt, ist das überhaupt so der Bedarf da? Und ich habe dann auf Social Media ein Profil eröffnet und die Resonanz war direkt sehr, sehr groß. Also dass Nachrichten gekommen sind und Frauen gesagt haben, hey, ich fühle mich da gesehen und endlich spricht da mal jemand darüber. Und das ist ja auch so ein ganz großes Thema als Sternenmama, dass wir da von jetzt auf nachher in einer Situation sind, in einem Leben sind, wo wir ganz vieles nicht verstehen und uns selbst auch gar nicht mehr so richtig verstehen in unseren Gefühlen und Gedanken. Und wenn da jemand ist, der das ausspricht und wir uns darüber verstehen können, ne, oder zuordnen können, ist das allein schon super viel wert, auch für unseren eigenen Weg.
Ja, absolut. Ja, es ist, also was ich oft erlebe, ist auch, dass gerade Mamas, die ein Kind verlieren, egal zu welcher Woche, ne, egal wie früh, wirklich erstmal in der Verzweiflung sind, weil sie selbst das nicht richtig aussprechen können, ne? Also sie fühlen sich damit völlig alleine, gerade wenn das jetzt vielleicht auch noch früh passiert, dann sind sie noch mehr alleine, weil sie, ne, jetzt gerade das deutsche Vorgehen in Anführungszeichen, dass man halt wirklich jetzt die 12 Wochen abwartet und wer weiß, was noch passiert und so weiter. Und wenn dann halt etwas passiert, wenn diese kleine Seele wieder geht, dann sind sie alleine damit. Mhm. Und dann sollen sie oder dann haben sie das Gefühl, weitermachen müssen wie zuvor, ne? So. Ja. Als wäre nichts passiert. Was ist da deine Erfahrung? Wie ist das, wenn sich die Frauen austauschen können oder wenn sie da sich gesehen fühlen? Was verändert das?
Also du hast schon das Wort gesehen fühlen, ne, angesprochen. Man fühlt sich gesehen, man fühlt sich verstanden. Im Kontext auch von Sternenkind-Mama sein, man darf sich auch als Mama erfahren. Na, das ist ja auch etwas, also zum einen dieser Punkt mit dem frühen Verlust, den du angesprochen hast. Ich hatte vor Lara war ich tatsächlich auch schon mal schwanger und hatte da eine ganz, ganz frühe kleine Geburt. Also wir waren im Urlaub und dann ging innerhalb von diesen 3 Wochen Urlaub nach positivem Test die Blutungen los und ich war auch völlig überfordert. Was ist das jetzt? Was bedeutet das für das Kind? Und ich war dann in der Klinik, als wir zurück waren. Sie hat geschallt, das fand ich auch sehr traumatisch, während da noch Blut war. Ne? Also es war alles sehr blutig, die hat kein emotionales Wort an mich gerichtet und sagte dann nur, ja, da sieht man nichts mehr, da ist nichts mehr da. Und ich habe sie dann gefragt, ja, kann ich morgen arbeiten gehen? Ne, kam dann so und sie meinte, ja, sie wüsste jetzt nicht, warum ich da nicht arbeiten gehen könnte. Und das ist zum Beispiel etwas, wo man dann als Betroffene in dem Moment sich die eigenen Gefühle absprechen kann. Ich soll mich doch nicht so anstellen, da war ja noch nichts. Es passiert so vielen und wir dann Dinge tun, wie jetzt zum Beispiel dann wieder zur Arbeit gehen oder so tun, als wäre nichts gewesen, was aber gar nicht dem entspricht, wie es uns eigentlich geht. Na? Und wo wir viele Sachen anstauen und letztendlich ja auch diese Belastungserfahrung, die da stattfindet oder gar auch traumatische Erfahrung, die da stattfindet durch diese Worte, da ist kein Herzschlag mehr, gar nicht bearbeiten können, weil wir, da ist ja nichts. Ne? So. Also das ist zum Beispiel so ein ganz großer negativer Punkt, der sich daraus entwickeln kann.
Ja, und dass so oft gesagt wird, das war jetzt guck halt nach vorn. Ne?
Genau. Also, das passiert so vielen.
Ein Weg.
Das war nur ein Zellhaufen.
Ja, ein Wegdiskutieren der Gefühle, die vielleicht auch in dem Moment da sind. Weil wir haben ja, die Frau hat in dem Moment ja schon eine Idee davon gehabt, wie die Zukunft aussieht.
Ne? Eine Idee davon gehabt, eine Verbindung gehabt. Also gerade auch durch meine Arbeit in der pränatalen Bindungsförderung. Und aktuell mache ich auch ein Seminar, das befasst sich mit Kinderseelenkommunikation, also wo wir noch früher wirklich anfangen, und das begegnen mir in dieser Arbeit und auch, kann es so von meinen eigenen Schwangerschaften auch sagen, immer wieder dieses, ich habe da schon gespürt, da ist jemand. Mhm. Na, und dann wurde ich schwanger. Also diese Verbindung zwischen Mutter und Baby ist ja so, so tief oder kann so tief sein für viele, so ab dem ersten Moment schon. Und wenn das dann wieder geht, dieses Kind, und dann sagt dir jemand, ja, da war halt, war ja nichts. Und, mhm. Ja, das ist ja zum einen diese eigenen Gefühle absprechen, aber auch dieses Kind absprechen, was da noch da ist. Und wir wissen einfach ja auch bei den Traueraufgaben, eine große Traueraufgabe, dass auch wirklich dieser Verlust in unser Leben integriert werden kann, ist weiterhin in Beziehung bleiben zu dürfen. Mhm. Egal wie früh unser Baby ging, wir dürfen diese Beziehung zu unserem Kind halten und ausgestalten, wie immer das für dich richtig und stimmig ist.
Ja, ja. Erfahre ich auch, wenn ich jetzt mit Frauen arbeite und das anspreche und sage, es darf einen Raum haben. Es ist nicht ja. was einfach nur in der Vergangenheit ist und jetzt sozusagen ungesehen gemacht wird, sondern, also es ist etwas, was ich sehr gerne mit an die Hand gebe, dass die Frauen wirklich da für sich Rituale finden oder dass sie das bildlich, ne, also gerade je größer die Kinder sind, desto mehr braucht es, glaube ich, ein Bild dazu, ne, unter Umständen. Manchen hilft das, aber ne, einfach, oder Erinnerungsstücke oder sonst was, ne, die irgendwie so eine Art Altar oder ähnliches, ne.
Das da gibt es ja mittlerweile, also ich würde bei frühen Verlusten, dann ist immer so die Frage, wie war die Geburt, ne, was, geht man den Weg der Kleingeburt, da geht es ja häufig eigentlich auch. Ich möchte jetzt keine Prozent sagen, Zahlen kann ich nicht nennen, aber im überwiegenden Fall geht es erstmal in die Ausschabung. Mhm. Das heißt, da ist dann kein Baby. Mhm. Ich gehe da rein und das beschreiben auch viele Frauen, auch wenn sie sagen, ich wollte das in dem Moment und also auch so dieses, ich wollte das, es war meine Entscheidung, was mir daran schwerfällt, es war kein Kind da. Mhm. Und da dann schon anzusetzen und eigentlich so dieses Kind nochmal zu verabschieden in einem Ritual, na, da symbolisch etwas zu finden, da nochmal in die Trauer reinzugehen. Das, ja, das hilft auch schon, ne, so diesen ersten Step wirklich nochmal so ganz bewusst sich zu machen.
Ja.
Ja. Und dann gibt's ja, was ich ganz toll finde, zum Beispiel auch ehrenamtliche Vereine wie Sternenzauber Frühchenwunder, die bieten Erinnerungsboxen an. Das habe ich 5 Jahre nach Laras Geburt habe ich das für mich noch gemacht, weil es in meiner Zeit, das gab es nicht. Das habe ich dann, habe ich das sozusagen nachgenährt und fand das so schön. Also die kannst sagen, welche Farbe du mit deinem Kind verbindest, welches Symbol, ob es Geschwisterkinder gibt. Und dann wird dir anhand dessen, wird dir eine kleine Box zusammengestellt. Mit, bei mir war es der Stern in Lila, ein kleines Püppchen, ein total schönes Kinderbuch für die Mädels, die dann da waren, die es lesen konnten. Ne? Also wirklich. Und das ist dieses, wir sind dann da gesehen in dem Moment, wir werden wertgeschätzt, unser Kind wird wertgeschätzt. Das sind eigentlich so die Themen, um auch nochmal so deine Frage zu schließen, die wir erfahren, wenn wir in Gemeinschaft mit anderen sind. Mhm. Und die dann so nährend sind und so heilsam auch sind.
Ja, ja. Und dass es halt auch offen ausgesprochen werden darf, ne? Dass es keine Geschichte ist, wo, was ja oft viele Frauen erleben, gerade in ihrem engsten Umkreis, dass es so wenig Verständnis erfährt, weil so wenige damit gut umgehen können. Ne? So viele sind davon bestürzt, also gerade jetzt vielleicht wie bei dir mit Lara, ne? Dass es so ein später Verlust ist, dass es im Grunde schon greifbar war. Ne? Also es ist ja fühlbar sowieso, aber jetzt greifbar, ne? So in greifbarer Nähe, und dann geht dieser Mensch wieder.
Ja.
Und da, ich glaube, viele sind damit überfordert, gerade im engsten Umkreis. Und dann
auf jeden Fall
sich da in den Austausch begeben zu können und zu wissen, okay, ich bin mit diesem Schmerz nicht alleine und keiner redet ihn mir aus, sozusagen. Ja. Und das ist okay. Ja. Und das ist okay, so stark wie er auch ist und was es jetzt braucht. Ne?
Ja. Ja, das ist das eine. Und was ich aber auch immer wieder beobachte, was dann auch kommt, ne? Das ist immer so. Diese Trauer um sein Kind, die hält ja auch wirklich Länge an. Also die verändert sich dann, aber das ist ja wirklich so ein Wegbegleiter dann. Und irgendwann mal kommt auch so dieser Punkt, wo in den Räumen es dann auch möglich ist, überhaupt mal über die Schwangerschaft und das Baby und die Geburt zu sprechen. Nicht nur über den Tod, weil das ist ja auch etwas, was auch nie stattfindet bei Sternenmamas. Na, also ich habe den Kontrast, ich habe jetzt drei Kinder danach noch an der Hand, alle fragen, wie war die Geburt und wie ging es denn, wie war es denn in der Schwangerschaft und. Aber mit dem Tod dieses Kindes sind auch all diese Themen gestorben, eben auch, weil häufig die Annahme des Umfeldes ist, da kommt eine Trauer hoch, darüber können wir doch nicht sprechen. Ne, wie können wir sie denn fragen, wie ihre Geburt war, wenn ihr Baby tot ist? Und auf der anderen Seite aber das Betroffene, sehr bedauern, ne? Dann in einem Kreis zu sein mit anderen Freundinnen, dann kommen da Neugeborene nach. Das ist ja dann häufig auch in so einem Alter, wo gerade alle Babys kriegen. In der subjektiven Wahrnehmung sind es wirklich alle gefühlt. Und da wird dann nachgefragt. Und dann, ne, ist da der Austausch und man verstummt so. Und das dann eben auch zu teilen. Also nicht nur in der Trauer gesehen und verstanden zu werden, sondern auch, ich sage immer, du hast ein Kind verloren, du hast aber auch ein Kind bekommen. Also auch dieses, was wir davon bekommen haben. Die Marmeladenglas-Momente auch in der Schwangerschaft, die da waren.
Ja,
genau. Sich auch darüber zu verbinden, ist ganz, ganz wichtig.
Ja, man hatte ja eine gemeinsame Zeit.
So,
und auch dieses Gefühl, diese positiven Gefühle wieder einzuladen, ne? Neben der Trauer. Also ich glaube, das ist auch ein großer Ansatz, wie man damit für sich einen Weg finden kann, ne?
Ja.
Als Frau.
Ja.
Magst du mal weitergehen? Welche Herausforderungen haben denn jetzt die Frauen, die diesen Verlust erlebt haben? Der Wunsch besteht weiterhin, ein Baby zu bekommen. Und jetzt ist da die Planung einer neuen Schwangerschaft oder dieses, ich öffne mich dafür. Welche Herausforderungen kommen dann ganz besonders auf die Frauen zu?
Also zum einen ist es ja so, dass die Herausforderungen, die du als Sternenmama hast, die bleiben ja bestehen. Ne? Also wir gehen ja als Sternenkindmama in diese Folgeschwangerschaft. Das heißt, die Trauer um dein Kind, um dein Verstorbenes, das Trauma, was du erfahren hast, was in deinem Körper sitzt, ne? Das sind plötzlich neue Trigger. Ganz klassisch die Vorsorgeuntersuchung, Frauenarzt oder ein Weg, der an dem Krankenhaus vorbeiging oder einfach nur dein Garten, weil du davor immer standest und da deinen großen Bauch gestrichen hast. Ne? Also es sind plötzlich Trigger mit da, die eine wahnsinnige Herausforderung sind. Das eigene Bedürfnis hat sich verändert, die eigenen Werte. Es kann so viel da auch in Frage gestellt werden. Und dann kommt sozusagen die Entscheidung, okay, ich möchte noch mal ein Kind haben. Und häufig kommt die Frage auf, ist es zu früh? Möchte ich mein verstorbenes Kind damit ersetzen? Also so Schuldgefühle, die auch dann sich zeigen. Die Angst, keinem der Kinder gerecht zu werden. Also auch dann, wenn man schwanger wird, na, werde ich jetzt meinem Baby gerecht? Und wie werde ich noch meinem Sternenkind gerecht? Also so Schuldgefühle sind da wirklich ein großes Thema. Auch Schwierigkeiten, sich dann zu verbinden mit dem Kind. Also dieser Satz, ich warte erst mal ab bis, deswegen ist die pränatale Bindungsförderung da eine super Methode, das zu lösen, na, bis ich in der 12. Woche bin, bis ich weiß, die und die Diagnose ist nicht da. Na, also so etwas ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Und bei manchen Frauen ist es auch so dieses, was denken das Umfeld jetzt darüber, dass ich wieder schwanger werde? Also da gibt es dann... Das ist auch so unterschiedlich. Manchmal ein sehr bestärkendes Umfeld und manchmal gibt es auch wirklich Stimmen, die dann sagen, ist es jetzt nicht zu früh und solltest du denn nicht noch warten? Und ja, und natürlich dann da in eine totale Verunsicherung treffen, weil dieser Kinderwunsch, der ist bei der überwiegenden Anzahl von Sternenmamas unmittelbar wieder da. Na, also Studien sagen, so 60 bis 80% der Frauen werden in den ersten 12 bis 18 Monaten sind die wieder schwanger. In meiner Erfahrung ist es eher sogar im ersten Jahr bis 6 bis 12 Monate. Also da werden wirklich sehr, sehr viele Frauen wieder schwanger, beziehungsweise haben den Kinderwunsch. Ne? Ja. Und das ist etwas, was schon schwer ist, weil wir haben da unser Baby gehabt, das war da, es ging. Und dann ist da dieser Kinderwunsch, dieser Wunsch, Mama zu sein, Mama auch eines lebenden Kindes zu sein, die Mutterschaft ausleben zu dürfen. Ne? Weil dein Körper war ja komplett auf Schwangerschaft eingestellt. Und du, dann bist du da ohne Kind. Und das ist auch so dieser ich nenne es mal Antreiber, jetzt gar nicht, aber unbedingt negativ gemeint, dafür wieder loszugehen. Ne? Und da muss einfach jede Frau für sich stimmig fühlen, wann ist für mich da auch der richtige Zeitpunkt.
Ja, da gibt es kein richtig und falsch, ja, weil auch jede Frau ganz eigen fühlt. Ne? Also,
genau.
Was ist denn jetzt zum Beispiel eine Idee, wie man am besten mit diesen Triggern umgehen könnte? Ne? Wie kann eine Frau, du hast jetzt schon die Bindungsanalyse angesprochen, aber wie kann eine Frau noch gestärkt oder beziehungsweise so ein bisschen selbstsicherer in diese Termine zum Beispiel gehen, wenn sie doch so viel Angst mitbringt?
Also was wir im Kurs machen, ist, dass wir da auf zwei Arten herangehen. Zum einen, wir bearbeiten so bekannte, ich nenne es bekannte Belastungs- und Triggersituationen bei der Vorsorge. Da gehen wir davon aus, dass das eine ist. Die können wir vorbereiten. Also uns erstmal fragen, was ist denn gerade unser Bedürfnis? Was brauchen wir gerade? Und wie kann die Situation aussehen, dass sie für mich in Ordnung ist? Na, oder was? Diese Erwartung abziehen, das ist schon mal das Erste. Ich gehe dahin. Und ich bin da völlig angstfrei. Also Angstfreiheit generell als Erwartung in der Folgeschwangerschaft, das sage ich immer direkt. Da steckst du dir ein Ziel, was du nie erreichen wirst, wo du nur dran scheiterst und wo du dir einen Druck machst, weil du dann daran scheiterst. Das muss nicht das Ziel sein. Das Ziel ist zu lernen, wie gehe ich mit diesen Ängsten um. Und diese Ängste so zu halten, dass sie dich nicht übermannen. Und alleine, wenn du weißt, wie du mit diesen Ängsten umgehst, kommen die gar nicht mehr so oft, weil es häufig also diese Angst vor der Angst ist. Das heißt, wir bereiten das vor, und das können ganz, ganz simple Dinge sein, auch, dass man sich überlegt, wie soll der Ablauf dort sein? Also direkt erstmal schallen, bevor wir sprechen. Muss ich im Wartezimmer warten? Kann ich nicht vielleicht auch draußen warten, dass ich nicht unter den Schwangeren bin oder vielleicht das CTG-Gerät höre? Ne? Nehme ich mir jemanden mit? All das. Und dann arbeiten wir gerade, wenn es bei Trigger geht, auch viel auf der körperlichen Ebene. Das heißt, die Frauen lernen Tools zur Selbstregulation. Weil was geschieht bei einem Trigger? Das ist ja letztendlich ein Reiz, nur von außen, der dein Körper an die vergangene Erfahrung erinnert. Ne? Der sagt, hey, hier, Frauenarzt, da war letztes Mal was. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Mhm. Und wir reagieren dann eben klassisch Fight, Flight or Freeze auf diese Gefahr mit Mobilisierung. Erstmal richtig. Die Sache ist nur die, es besteht gerade keine Gefahr. Wir sind nicht bei diesem Termin in der Vergangenheit. Und das müssen wir auf der körperlichen Ebene verständlich machen, das heißt über Regulationstools. Das kann über Tapping sein, das kann über die Atmung geschehen. Ne? Das können einfach verschiedene Tools sein, die deinem Körper zeigen, jetzt gerade bist du in Sicherheit. Und das muss über den Körper gehen, weil in dem Moment deine Gedanken, die kommen da nicht an. Mhm. Ja, in so einem Zustand. Und das beides in Kombination. Und vor allen Dingen die Regulationstools, auch die, ich mache das mit meinen Frauen, dass das wirklich konstant geübt wird. Nicht nur, wenn ich zur Gyn gehe, sondern das ist wirklich eine Daily-Aufgabe, sich die Zeit zu nehmen. 5 bis 10 Minuten, das muss gar nicht viel sein. Und zu gucken, wie kann ich mich in meinen Körper bringen und meinen Körper zur Ruhe bringen. Aus dem Kopf heraus.
Ja,
das braucht es immer wieder, weil da sitzt diese Angst. Ne?
Genau. Und wie kann die Frau immer wieder im jetzigen Moment ankommen?
Ne? Genau.
Weil, also, das beobachte ich auch oft im Coaching, dass die Frauen entweder in dieser Erinnerungsschleife so arg drin hängen, in dieser einen Situation, die erlebt wurde, die traumatische Erfahrung, ne, dass sie immer wieder gespult und gespult und gespult wird, oder auch schon in der Zukunft drin hängen, wenn das jetzt, wenn ich wieder schwanger bin, dann wird das und das passieren. Genau. Also in so einer fiktiven Zukunft, was ja beides nicht der aktuellen Sachlage entspricht. Ne?
Ja.
Sondern, und da genau, ich also arbeite auch viel mit diesen Tools zu gucken, hey, wie kannst du bei dir jetzt ankommen? Ne?
Genau.
Wie geht das?
Ja, genau. Wirklich auch, ne, so das, was du gerade angesprochen hast, weil Vergangenheit und auch Zukunft sind so die Räume von der Angst, weil unsere Gedanken, da funktionieren ja auch genauso. Wir prognostizieren das Bild der Zukunft auf Basis unserer Vergangenheit und unserer vergangenen Erfahrungen. Und natürlich, wenn ich in einer Schwangerschaft nach Verlust bin, wird dieses Bild, was ich mir ausmale, ein erneuter Verlust sein. Ne? So ticken wir einfach auch. Aber wie du gerade sagst, das entspricht nicht der Wahrheit. Und sich da immer wieder zurückzuholen und durch so eine lange Schwangerschaft beispielsweise dann auch mit Meilensteinen zu gehen. Das ist so ein simples und so effektives Tool, zu sagen, hey, ich mache das wirklich Step für Step. Ich schocke mich am Anfang der Schwangerschaft hin und formuliere mal meine Meilensteine, die ich erreichen möchte, und hole mir immer nur den ersten hervor. Na, hast du zum Beispiel, keine Ahnung, 9. Woche. Und das ist mein erstes Ziel. Anstatt, oh Gott, mein IT ist irgendwann mal, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir März, keine Ahnung, im Januar. Wie soll ich da hinkommen? Dann schon wieder springen wir in die Zukunft rein.
Ja.
Also das sind so verschiedene Tools. Zum einen ganz gezielt mit dem Trigger arbeiten, sich vorbereiten, aber auch sowas wie ich nenne es immer gerne folgeschwangerschaftsspezifische Hacks, wie Meilensteine zu nutzen, um da dann einfach gut durchzugehen.
Mhm. Ja. Kleine Schritte, ne?
Ja.
Und was du auch schon so schön gesagt hast, immer zu allererst in die Akzeptanz zu gehen. Mhm. In die eigene Akzeptanz, in die Akzeptanz der eigenen Gefühle, in dieses, hey, es ist jetzt gerade so.
Ja.
Ne? Weil wenn wir dagegen ankämpfen, wenn wir sagen, ich dürfte das aber nicht und so soll das nicht sein und oh Gott und weg damit.
Und früher desto war mehr, das anders, ja.
Bleibt das da, ne? Desto mehr setzt sich das fest in unseren Gedanken und baut sich sozusagen noch aus.
Ja.
Ne? Und da das immer wieder auch ins Fühlen zu kommen. Also das ist ja auch das, ne? Diese Gefühle zuzulassen und
ja, ich arbeite da mal gerne mit dem Bild von Anteilen, ne, von inneren Anteilen. Und wenn man sich diese Angst einfach auch so vorstellt, wie so ein kleines Kind, ne, was da ist und sagt, hey, du, das hat echt wehgetan letztes Mal. Das war echt schmerzlich. Ich möchte hier irgendwie gesehen werden. Mhm. Was würdest du dann sagen? Da würdest du auch nicht sagen, hey, halt die Klappe und geh. Sondern man würde sich hinsetzen und würde mal hören, was denn diese Angst oder dieser Anteil gerade von einem möchte. Ne? Und das switcht auch.
Und der andere Anteil kann diesen Anteil in den Arm nehmen und kann sagen, hey, wir schaffen das aber gemeinsam, auch wenn du Angst hast, ne? Auch wenn du da bist. Ja,
genau.
Total wertvoll. Was ist denn deine Rückmeldung von den Frauen, die du jetzt begleitet hast? Wie haben sie, oder vielleicht einzelne Stimmen, das wahrgenommen? Wie hat sich das in der Schwangerschaft entwickelt? Wenn sie solche Tools für sich verwendet haben?
Ja, sehr gut. Ich habe mittlerweile, ich glaube, es sind etwas über 100 Reviews auch auf Trustpilot, also für die, die es sich nachlesen wollen. Ich finde, die Frauen finden da immer ganz schön ihre eigenen Worte. Also so ein mal in a nutshell ist das, was ich häufig höre, das hätte ich so nicht erwartet. Na, dass das so möglich ist, dass ich das so kann, dass ich so da durchgehen kann. Also so eine Erkenntnis über sich selbst auch nochmal und auch wirklich eine ganz starke Bekräftigung dafür, ich kann das, na, ich schaffe das. Diesen Mut zurückbekommen, diese Kraft, diese innere Stärke. Ich finde es immer ganz spannend in meinem Live-Programm, das geht ja über 10 Wochen, das ist wirklich eine intensive Zeit, wo wir zusammen sind, wie ich die Frauen am Anfang sehe und wie sie dann am Schluss rausgehen. Also es ist wirklich so körperlich einfach sichtbar, aufgetankt, gestärkt, weil natürlich so ein Verlust und manche Frauen haben mehrere Verluste. Jeder Verlust für sich ist einfach so schmerzhaft. Dann kann noch ein langer Kinderwunschweg on top kommen. Und alles ist immer so, na, auch so ein Struggle. So, ich fühle mich als Versagerin. Ich kann das nicht. Bei allen ist es doch so leicht, aber ich kann das nicht. Und da anzusetzen an dieses, hey, ich kann das. Ich weiß, was ich tun kann. Ich habe mich wieder verstanden. Und das ist das Schöne ja auch beim Gruppenprogramm, da ist einfach eine starke Community an meiner Seite. Das sind andere Frauen. Das aktiviert so viel Kraft wieder, so viel Zuversicht. Und sie sagen dann alle im Nachhinein, dass, also was ich dann gehört habe, dass Frauen gesagt haben, hey, die Schwangerschaft, da war die Angst da, aber ich muss sagen, es war mit die schönste Schwangerschaft, weil ich so bewusst damit war. Na, oder auch ganz bewusst, wenn wir mit der Bindungsförderung arbeiten, höre ich immer, hätte ich das nur bei meinen anderen Kindern gemacht. Ja, und das ist eigentlich auch mein Satz. Und das verstehen viele, glaube ich, nicht, wenn ich sage, du brauchst keine angstfreie Schwangerschaft. Darum, wo es geht, ist, dass du die bewusst erlebst. In dem Sinne, wer bin ich und was kann ich und wer ist dieses Baby in mir? Und das ist so das. Und da gehören auch Ängste mit hinzu und Downs mit hinzu. Aber da gehört eben auch diese Freude und diese tiefe Verbindung. Und diese Hoffnung mit hinzu. Ja. Na, es ist so beides auch wieder.
Dass alles dabei sein darf, ne?
Ja.
Ja, ja. Sehr schön, auch sehr schöne Rückmeldung. Kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen. Weil generell ist es auch diese Zeit bewusst erleben.
Ja.
Auch für Frauen, die keinen vorigen Verlust erlebt haben, ist es so wertvoll, bewusst in der Schwangerschaft anzukommen. Das ist leider nicht das, was die Gesellschaft hier so vorlebt.
Leider nicht, ja.
Es wird eher ganz viel unbewusst das Außen, ne, sozusagen fokussiert. Ne? Ganz oft ist man immer mit irgendwelchen Lappalien gefühlt beschäftigt, ne? Was gerade angeschafft werden muss, welche Dinge, ne, kontrolliert werden müssen, also dieser ganze Vergleich, wie geht es dir, also müsste es mir auch so gehen, mir geht nicht gut, dann ist es nicht richtig oder so.
Ja.
Und diesen bewussten Umgang, wirklich ins Fühlen zu kommen, mit dem eigenen Körper in Verbindung zu kommen, ist so, so wertvoll, mit dem Baby in Verbindung zu kommen, ist so verändernd.
Ne? Ja,
das erlebe ich auch. Das lohnt sich immer, immer, immer. Ja. Und gerade danach kann das halt sehr rettend sein, kann ich mir vorstellen, in dieser Folgeschwangerschaft.
Ja, also ich kann es mir, man ist dann ja in seiner Bubble drin und ich kann mir das alles ohne gar nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie man als Sternkind, wenn man sagt, ich gehe jetzt dies, also ich weiß, was die Gründe sind, aber so, ich kenne die Benefits, weißt du, ich kenne die andere Seite und für mich ist es so ganz klar, ich habe kürzlich in meinem eigenen Podcast gesagt, wenn wir einen Marathon laufen, da trainieren wir. Das ist klar, ne? Wenn ich sage, ich laufe morgen einen Marathon, Christina, und du sagst, hast trainiert, ich sage, nö, mache ich halt. Das wirst du wahrscheinlich denken, okay, versuch's mal, wird wahrscheinlich nicht so geil. Und so ist es auch bei einer Folgeschwangerschaft, ne? Genau dasselbe, weil wie ich es vorhin schon sagte, wir nehmen ja unsere Themen mit aus dem Verlust. Es ist nicht, und das geschieht häufig bei dieser Normalisierung, dass man dann denkt, oh, dann habe ich den positiven Test, dann ist alles wieder gut. Das habe ich auch gefühlt damals. Na, ich dachte, wenn ich wieder schwanger werde, ich kann meine Familie gründen und der Schmerz wird weniger oder was auch immer, so unbewusst auch. Wie gesagt, das alles war 2016, wo ich auch sehr auf mich alleine gestellt war und ich wurde dann schwanger ein Jahr später. Das hat recht lange gedauert bei dieser Schwangerschaft. Und ich war unglaublich glücklich und ich war unglaublich froh und habe durch diese intensive Trauer auch so die Schwangerschaften gut voneinander trennen können. Ne? Also es war mir so ganz klar, das ist ein anderes Kind und das ist jetzt ein anderer Weg. Aber es hat nicht lange gedauert und dann war da einfach diese Angst. Ne? Und dann war da diese Angst und das hat mich völlig überrumpelt, weil ich dachte, ich bin doch so froh, ich freue mich doch so. Woher kommt denn diese Angst? Na, und das ist eben etwas auch, wir können uns das im Kopf schönreden und können sagen, wir sind da ready, aber da passieren gerade auch nochmal auf dieser unbewussten Ebene, plupp, jetzt bin ich wieder schwanger, zack, das ist Trigger genug, dass das da wieder hochkommt. Ja, also insofern kann ich das jeder Frau einfach so sehr ans Herz legen, mit bestehendem Kinderwunsch da wirklich zu gucken, sind da Themen da und wenn ja, die auch anzugehen.
Ja, das sind jetzt ja so ein bisschen auch Parallelen dazu, dass diese bestehenden Themen ja nicht aus einer vorigen Schwangerschaft kommen brauchen, sondern halt auch schon aus der Kindheit, aus der eigenen pränatalen Zeit. Ne? Also da habe ich auch in meinem Podcast schon mit anderen tollen Menschen Gespräche geführt, genau dazu, dass gerade diese Schwangerschaft ist immer eine Veränderung, die Dinge hochholt, die früher schon mal präsent waren und dahin zu gucken macht Sinn. Auch für die Begleitung der Kinder später, also ne, für dieses, wenn ich mein Kind im Arm habe und vor allen Dingen auch für die Geburt.
Ne? Ja, so, absolut.
Das ist richtig.
Sozusagen alles Geburtsvorbereitung und Bereitung, also ne, so diesen Weg bereitet, für meine Kinder gut da zu sein oder für das Kind, was jetzt gerade da
Mir wegwachsen darf. Du wirst mehr begreifen, dass es so eines ist und nicht so, okay, Schwangerschaft separat, Geburt separat und dann Wochenbett vielleicht auch noch separat und dann irgendwie Babyphase. Ne? Also es ist einfach, alles wir bauen aufeinander auf. Ja.
Absolut, absolut, ja. Du hast jetzt schon ein bisschen dein Programm angesprochen, was du anbietest. Du machst das alles online, ne? Vielleicht magst du es mal kurz vorstellen. Es war jetzt schon immer mal so eingesprenkelt, aber sprich mal kurz drüber.
Guck mal in Kürze noch das, was wir nie eingesprenkelt haben. Ja, also tatsächlich mache ich alles online. Ich habe das mit Corona ja gestartet, 2020. Da hat ja vieles nur online stattgefunden. Und da die vielen Frauen, weil das waren ja, darf ich gar nicht so tief reingehen, einfach eine enorme Erleichterung gebracht, weil die waren ja da wirklich alleine gelassen und auch Sternenkindmamas und in der Folgeschwangerschaft und ohne Partner mit dabei. Und das heißt, hat online gestartet. Und was ich eben sehr schön finde an online ist, dass ich wirklich viele Frauen erreichen kann und auch länderübergreifend arbeiten kann, was ich ja jetzt tun muss gerade, da ich in Costa Rica bin. Das heißt, ja, alle Angebote sind online und ich biete von Live-Begleitungen, also Live-Coaching- und Mentoring-Programme, 1:1 und in der Gruppe biete ich auch beispielsweise ganz gezielte Online-Kurse oder Masterclasses. Also eine Masterclass ist einfach wie so ein kleiner Online-Kurs, kann man sagen, zum Beispiel zum ersten Trimester an. Na, ich möchte jetzt nur erstes Trimester Start, Folgeschwangerschaft. Okay, hier. Hast du das mit Tools, die du an die Hand bekommst, die du konkret umsetzen kannst, auch nochmal mit viel Wissen, warum ist das denn so besonders? Und dann kann es losgehen. Und das ist letztendlich das, was ich in allen Programmen mache, ist, dass es darum geht, die Mamas wieder in Selbstwirksamkeit zu bringen. Das heißt, neben dem Wissen, das ist immer ganz wichtig, dass wir verstehen, warum sind die Dinge so, warum fühlen wir das so, warum erleben wir das so, geht es aber auch darum, ganz praktisch in die Umsetzung zu gehen. Das ist etwas, was mir, ich habe da auch einiges von den Inhalten tatsächlich dahingehend entworfen, weil ich dachte, was hat mir denn damals gefehlt? Und das war etwas, was mir gefehlt hat. Ich hatte die Bindungsförderung, ich hatte Hypnobirthing, aber selbst das Hypnobirthing hat nicht 100% auf meine Schwangerschaft gematcht. Ne? So. Und es hat mir so dieses Praktische, was kann ich denn jetzt selbst tun? Und das sind eben Dinge, die ich den Frauen an die Hand gebe. Wie jetzt, wir haben über die Meilensteine gesprochen, über die Selbstregulation gesprochen. Es geht bei der Bindungsförderung, ne, dass wir einfach wirklich, ich habe auch einen Kurs mittlerweile, die Frauen selbst, die Verbindung zu ihrem Kind auf verschiedenen Wegen auch lernen können. Ne? Also da ist es mir auch immer wichtig zu schauen, wo stehe ich denn gerade? Und nach einem Verlust ist eben die Bindung manchmal eher auch noch zurückhaltend, ne? Dass man dann sagt, okay, wir starten jetzt erst damit, bevor wir in so eine Intensivübung gehen. Also es ist sehr, sehr praktisch, damit zum einen die Frau einfach erfährt, ich kann etwas tun und das verändert sich. Ne? Und damit eben, das ist diese Power auch, wieder rauskommt aus diesem, ich muss es halt irgendwie über mich ergehen lassen und der Einzige, der mir helfen kann, sind vielleicht Hebamme und Gynäkologe, Gynäkologin, wenn sie einen Herzton hören. Nein, du kannst selbst etwas tun.
Ja, in die Selbstwirksamkeit, raus aus dieser Starre oder aus dieser...
Raus aus dieser Ohnmacht, weil das ist eigentlich das, was dann wieder wiederholt wird. Na? Weil im Verlust unseres Kindes sind wir ohnmächtig. Wir wurden nicht gefragt, das geschieht mit uns. Und dieses Gefühl zu durchbrechen, das ist so, so wichtig, ne? Zu sagen, hey, nee, ich bin, auch wenn mir das geschehen ist, dieser Schicksalsschlag, bin ich nicht ohnmächtig. Diesen Rückschluss ziehe ich nicht mehr. Und ich erfahre das. Und deswegen sage ich immer zu meinen Frauen, wenn sie ins große Programm gehen, wir machen da wirklich was. Es ist wirklich sehr, sehr praktisch. Wir gehen direkt in die Umsetzung. Na, weil es ist viel, wenn ich dir das erzähle, es ist auch schon viel wert, aber es ist mehr wert, wenn du es erfährst.
Ja.
Für dich. Ja.
Und du sagtest schon, du hast auch einen Podcast, also man kann dich hören, ne? Also,
ja, genau, der heißt auch Regenbogenmamas. Bei mir ist das ganz einfach. Der findet mich mit allem, was mit Regenbogenmamas, also Instagram, Regenbogenmamas oder eben den Podcast auch.
Super.
Mit Regenbogenmamas zur Folgeschwangerschaft, genau.
Ja, hast du noch was an Literatur oder irgendwas anderes, was du empfehlen würdest, was den Frauen gut helfen kann, was sie unterstützen kann?
Ja, das habe ich mir. Genau, also Podcast, wenn wir vielleicht beim Podcast bleiben, gibt es natürlich einen Podcast von mir. Regenbogenmamas, ich kann den Podcast Plötzlich Sternenmama auch empfehlen. Das ist von der Daniela Mundt. Dann kann ich den Podcast Sternenkind Liebe empfehlen. Das ist von der Dorothea Sup. Ist auch eine Hebamme, macht auch viel in der Begleitung von Sternenkindeltern. Und Schmetterlingsgeflüster, da müsste ich nachschauen. Das ist von einem Sternenkindelternverein. Ich weiß nicht, ob es Odenwald ist, aber die haben auch mittlerweile eine sehr, sehr umfangreiche Podcast-Serie zu der Thematik. Und bei den Büchern kann ich Mutter ohne Kind, das ist ein ganz aktuelles Buch, das kam letztes Jahr raus, 24, von der Eva Lindner empfehlen. Jede dritte Frau von Natascha Sogorski, die jetzt ja auch hier sich so stark gemacht hat, den Mutterschutz für Sternenkindeltern oder Sternenkindfrauen, Mamas.
Magst du da kurz mal reingehen, weil das habe ich auch in Instagram verfolgt.
Ja,
Was
also
da jetzt die
sie.
Regelung ist, kennst du dich da
Genau, die
aus?
Regelung ist jetzt, immerhin ab der 13. Schwangerschaftswoche besteht dann schrittweise bis hoch zur 24. Woche, wo es ja ursprünglich gestartet hat, besteht Anspruch auf Mutterschutz. Ich glaube, es startet mit 1 oder 2 Wochen und dann geht es immer so schrittweise hoch. Genau, das Ziel war eigentlich schon wirklich früher nochmal, ne, also früher anzusetzen innerhalb des ersten Trimesters. Das ist auch die Kritik daran, dass das immer noch nicht gesehen wird, wo ja genau, was wir eingangs darüber gesprochen haben, ja auch so schwierig ist für Frauen und auch hier sind sie jetzt wieder ausgeschlossen. Aber man kann es mal als Etappenziel sehen. Also es ist schon mal ab da. Ja, das war ja bisher, wenn ein Baby in der 23. Woche geboren worden ist, dann hieß es, geh am nächsten Tag wieder arbeiten, ne? Obwohl wegen einem Tag sich jetzt auch eine Geburt, wenn wir es mal wirklich auch nur vom Physiologischen auf die Geburt schauen, sicher nicht unterscheidet und das ein völliger Quatsch ist.
Richtig. Und ich glaube, was ja oft stattfindet, das sehe ich jetzt, man wird ja oft als Frau krankgeschrieben. Ne? Also die Frauen müssen ja oft im System nicht sofort wieder funktionieren, weil sie sagen wir Schlupflöcher haben, ne? Oder der Arzt, die Gynäkologin, wie auch immer, schreibt sie dann krank. Aber es ist schon aus meiner Sicht diese falsche Message. Also sie fühlt sich ja dann schon gleich krank. Sie ist nicht einfach im Wochenbett sozusagen oder in dieser Heilungsphase, sondern sie hat gleich diesen, ah ja, solange du jetzt noch so in diesem Sonderzustand bist, ne, dann kannst du aber wieder, dann geht's weiter.
Und das sprichst du an,
Aber
Christina, na, weil mir war das damals auch nicht bewusst, dass ich im Wochenbett bin. Na, man ist immer dann danach im Wochenbett. Man hat geboren, man hat Blutverlust. Na, das ist nicht nur eine starke Periode, wie man ja auch dann immer oft hört, so eine dumme Aussage, ja. Und wie du sagst, man ist gleich anders gelabelt, ja. Und ja. Ja, aber das ist jetzt zumindest mal der erste Stand und genau.
Hast du noch Bücher, weil du jetzt so gerade so
Ja,
im
letztes Buch
Vorstellen
hatte ich noch,
angefangen
das ist von der Corinna Hansen-Kohr. Sie hat geschrieben, stille Geburten sind auch Geburten und Sterneneltern sind auch Eltern. Auch mit vielen Erfahrungsberichten, auch über Generationen, also wirklich auch die ältere Generation, die da zu Wort kommt. Und die Corinna ist auch Doula, ist auch vor allen Dingen spezialisiert auf die Begleitung von kleinen Geburten. Also wenn einfach die Diagnose ist, das Herzchen schlägt nicht mehr und du den Weg für dich gehen möchtest, dann kann man sich auch immer an die Corinna wenden. Ne? Und das ist auch ganz wichtig. Hebamme, ich meine, das weißt du ja, besteht ab Herzschlag, ne? Oder ab positivem Test. So, nicht ab Herzschlag.
Absolut.
Genau.
Sofort habt ihr den
Dass sie sich da
Anspruch, ne?
einfach
Haben die
wirklich
Frauen da
definitiv
draußen den
auch
Anspruch?
hören. Ja, das haben viele auch nicht. Oder es kamen dann noch gar nicht so weit. Wenn ich sage, ich warte mal ab und dann. Es ist irgendwie schon wieder vorbei, ja.
Aber auch da, also ich darf auch jede Frau einladen, wenn sie das Bedürfnis hat, mit wem kann ich da Begleitung finden? Meldet euch bei einer Hebamme auch, wenn dann nach positivem Test das Herz nicht mehr schlägt. Weil ne, wir Hebammen sind auch dafür ausgebildet, wir haben ne, die Kompetenz, wir begleiten. Ne? Also es gibt natürlich Kolleginnen, die das schwerpunktmäßig machen. Wir zum Beispiel in unserem Raum haben eine WhatsApp-Gruppe und wenn da jemand sagt, hier, bei mir hat sich eine Frau gemeldet mit der und der Situation. Dann geben wir das da rein und dann gibt es halt Kollegen, die das viel häufiger machen, die viel mehr Erfahrung haben, die besondere Fortbildung haben und dann machen die das. Also ich mache das zum Beispiel auch schwerpunktmäßig, weil auch diese mentale Arbeit mein mein Steckenpferd ist. Und
ja, das ist so wichtig, weil da fängt schon an, dass man dann als Betroffenes sagt, brauche ich nicht mehr, ne? Weil genau so ein Label zum Beispiel ist, du kriegst ja eh keinen Mutterschutz.
Nee, aber das ist völlig okay, also da auch Besuche zu haben oder dass die Hebamme kommt, ne? Dass man sich mit der Hebamme treffen kann, dass man da sprechen kann. Und ja, es sind nicht die gleichen Dinge, ne?
Ja.
Man hat kein Kind, was man wiegen darf, ne? Aber es ist trotzdem total wertvoll, da Begleitung zu erfahren, ne? Dass da jede Frau Anspruch hat. Ab dem positiven Schwangerschaftstest. Also wirklich, ne, im Grunde ab Beginn an. Ja, total wichtig. Oh, danke. Total schön. Also ich glaube jetzt auch schon sehr rund von dem, was du hier mitgegeben hast. Also ich danke dir schon mal sehr dafür. Und alle, die meinen Podcast bisher kennen und vielleicht gehört haben, wissen, dass ich am Schluss immer ganz gerne so 5 kurze Fragen stelle, um so eine kleine Idee zu kriegen, wie tickst du? Ne? Wer bist du so ein bisschen so hinten dran? Was ist so dein Feeling dazu? Mhm. Von daher möchte ich dich fragen, was ist für dich Liebe?
Was ist für mich Liebe? Ja, Liebe ist das, wonach wir alle streben, glaube ich. Und das, was wir eigentlich alles sind. Und immer ist es ganz witzig, weil wir das streben so im Außen und eigentlich geht es nach innen. ich weiß, dass dieser Zugang zur eigenen Liebe, also zur Selbstliebe, auch gerne mal erschwert ist. Vor allen Dingen auch für Sternenmamas dann erschwert ist. Wir haben vorhin auch über dieses Gefühl von, ich kann das nicht, ich habe versagt. Dann aber auch so, was wir einfach schon generell an Ballast mitbekommen in unserer Kindheit, in der Gesellschaft, ne? Aber das ist so der Weg, da wieder zurückzufinden in diese eigene Liebe, in diese bedingungslose Liebe sich selbst gegenüber. Ja, und da finde ich, sind Kinder ein sehr, sehr großer Lehrmeister. Zumindest ist es bei mir der Fall, dass ich da sehr viel von meinen Kindern lernen darf.
Ja, beobachten reicht schon meistens, gell?
Ja, und wie sie haben das halt, ne? Also mir gegenüber, sich selbst gegenüber, die sind da noch so rein in dieser Liebe.
Ja, wir haben es ein bisschen verlernt, ne?
Ja.
Wir hatten das auch.
Ja. Ja, deswegen, wir dürfen es wieder lernen.
Ja. Was ist für dich Glück?
Also Glück ist für mich tatsächlich auch eine Entscheidung. Ja, Glück ist für mich auch eine Entscheidung. Also ich kann ja alles haben in meinem Leben und ich kann trotzdem unglücklich sein. Und ich kann wenige Dinge haben in meinem Leben und kann glücklich sein. Ich lebe hier in Costa Rica. Hier ist zum Beispiel das Pura Vida. Das ist so ein Ausspruch. Also Pura Vida, das ist eigentlich für alles. Und man sieht es hier. Die Leute sind so zufrieden, so mit einem Lächeln, so offen, was mir in Deutschland, wo wir ja alles haben, ne, häufig fehlt. Das heißt, auch hier, ne, das ist etwas, was wir in uns eigentlich finden und gar nicht so sehr im Außen wie oft angenommen. Hängt auch mit der Liebe zusammen.
Ja, ist alles miteinander verknüpft, das stimmt.
Ja.
Und was es bedeutet für dich Freiheit?
Freiheit bedeutet für mich, mein Leben nach meiner Art leben zu können. Na, das sind so tatsächlich so kleine Dinge. Ich habe hier einen E-Roller, mit dem fahre ich auf die Mädels abholen hier vom Kindergarten. Und wenn ich auf diesem E-Roller sitze und einfach durch diese Dschungelstraße fahre und der Wind in den Haaren ist und es ist ruhig und die Sonne ist da, ist das für mich Ausdruck von Glück, von Freiheit. Also sowas ist es wirklich auch kleine Dinge, aber auch natürlich große Dinge, wie zum Beispiel die finanzielle Freiheit, weil wir damit natürlich auch unser Leben so gestalten können, wie wir es wollen. Na, also jetzt hier kann ich das Podcast-Interview mit dir führen, weil wir die Möglichkeit haben, dass eine Nanny gerade da ist in der Zeit auf meinen Kleinen aufpasst, der ist 1 Jahr alt. Na, also so etwas für sich nutzen zu können, das ist für mich Freiheit, ja.
Und sicherlich fällt es jetzt, also, oder geht es so rüber in die nächste Frage, für was du aktuell besonders dankbar bist.
Ja. Also für das.
Für diese Freiheit.
Für diese Freiheit, die leben zu können, hier diese Erfahrung zu machen, hier in Costa Rica einfach diese Zeit leben zu können. Für meine Familie bin ich sehr, sehr dankbar. Für alle meiner Familie. Ich bin Lara auch eben auch für Lara sehr, sehr dankbar. Und für meine Gesundheit. Es wird meiner Meinung nach viel zu selten gesehen, aber auch das ist tatsächlich ja unser höchstes Gut, unsere Gesundheit. Und auch dafür eben, dass ich wirklich meiner Berufung nachgehen kann, weil das ist das, was ich mit Regenbogenmamas so sehr gefunden habe. Das hat mir, wir haben jetzt gar nicht über meinen ursprünglichen Beruf gesprochen. Ich bin eigentlich Sozialpädagogin. Und ich war da auch immer gut und na, also habe da auch mal easy meine Sachen machen können und immer tolle Stellenangebote angeboten bekommen, aber es hat mich nie so in der Tiefe wirklich genährt. Na? So. Und das ist jetzt anders und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, ja.
Das verstehe ich so gut. Das ist wie mein Weg. Als Hebamme jetzt irgendwo doch in so eine mentale Arbeit und ne, das ist auch, ich liebe das eine. Ich würde es auch machen, wenn ich irgendwie doppelt so viele Lebensstunden hätte. Aber irgendwann wird man doch dahin geführt, was so das Eigentliche ist, wo man den eigentlichen Auftrag hat, ne? Und gibt es was, was du mit einem Fingerschnipsen ändern würdest, wenn du es könntest?
Also ich habe da im ersten Moment gedacht, na, wenn du das eine Sterne-Mama fragst, dann ploppt ja direkt so auf, mein Kind, mein Kind zurückholen. Und ich glaube, es wäre tatsächlich nicht das, dass ich sagen würde, ich möchte, ich würde mir Lara hierher schnippen, weil dann in dieser, na, das ist so ein bisschen wie, du änderst etwas im Laufe der Zeit, kracht dann alles zusammen. Also wie wäre das dann, wenn natürlich auf diesem Event, dass Lara starb, mein gesamtes weiteres Leben, auch die Kinder, wie sie jetzt sind, ne, alles aufbaut. Und für mich, ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich mich mit dieser Unveränderlichkeit des Todes abgefunden habe. Genau, das heißt, das ist tatsächlich etwas, ich hatte es am Anfang überlegt, was ich mir nicht wünschen würde. Ich würde mir vielleicht, wenn dann nochmal den Moment hin wünschen, nochmal bei ihr zu sein, und mehr Fotos von ihr zu machen. Das ist etwas, was wir damals, weil wir da eben auch, ja, nicht ermutigt worden sind, oder auch, es gibt ja auch einen tollen Fotografen, eine tolle Organisation von ehrenamtlichen Fotografen, die sich Dein Sternenkind nennen, also auch das wurde uns nicht nahegelegt und wir haben halt nur 20 Fotos oder so von Lara und das ist etwas, was ich bedauere und was ich mir gerne anders gewünscht hätte. Ne? Also so da nochmal in diesem Moment mit dem, wo ich jetzt bin und sie länger halten, sie länger riechen, noch mehr Erinnerungen von ihr aufsaugen, das wäre wahrscheinlich etwas. Weil ich habe so das Gefühl, wenn ich sage, ne, ich möchte sie bei mir haben. Ich sage auch immer, wenn man mich fragt, woran starb Lara, ne, so diese, sie war ein gesundes Kind. Und für mich ist meine persönliche Antwort, dass es ihr Weg so war, wie er war. Ne? Also auch so dieses, hey, ich habe meine Erfahrung so gemacht. Und das war vielleicht einfach auch das, wie ich es wollte, in deinem Bauch diese Erfahrung machen. Und ich hatte gar keine Lust auf dieses Leben hier draußen. Ne? Und da möchte ich nicht sagen, hey, jetzt hole ich dich aber hierher, weil ich das mit einem Fingerschnipp ändern kann, sondern das ist auch so etwas, was ich meinen Mamas immer mitgebe. Als Mama dürfen wir alle hinter den Entscheidungen unseren Kindern stehen, ne? Egal, ob wir die für uns gerne anders gehabt hätten. Und das ist so etwas, wo ich in all den Jahren halt auch hingekommen bin, dass ich diesen Schmerz habe, dass sie mich da aber auch sagen kann, hey, es ist in Ordnung.
Es war dein
Okay,
Weg,
ne?
ja.
Genau, es ist dein Weg. Genau. Ja.
Also ich habe dich ja auch schon so ein bisschen gesehen jetzt bei Instagram und habe schon so einiges auch gelesen. Und ich muss sagen, dieser Ansatz oder auch diese, wie soll ich sagen, diese Herangehensweise, das Ganze aus der Vogelperspektive zu betrachten, ne? So ein bisschen aus diesem, okay, dieser Verlust ist jetzt passiert, ne? Also ich habe dieses Kind ist wieder gegangen, ob in der Schwangerschaft, am Ende der Schwangerschaft, wie auch immer. Und zu sagen, das war jetzt so gedacht von einer höheren Ebene, ne? Wenn man es jetzt einfach spirituell sieht, wenn man es jetzt ganz christlich auch im Grunde sieht, ne? Wie auch immer, zu sehen, okay, das war jetzt eine höhere Entscheidung, nicht meine Entscheidung, nicht meine Schuld, sondern es war der Weg. Und ich finde, das ist so hilfreich, ne? Es ist so lohnenswert, so da drauf zu schauen und dann halt, wie du vorhin so schön gesagt hast, auf die Momente gucken. Wie hast du gesagt?
Die Marmeladenglas-Momente.
Marmeladenglasmomente, genau. Dann zu sagen, und was hat mir diese Zeit gebracht? Welche Momente gab es da? Was habe ich da für mich mitgenommen? Was habe ich gelernt? Wie hat mich diese Zeit weitergebracht? Ne?
Das integriert sich anders dann damit.
Wir können wie so eine Art Sinn darin finden, oder? Kannst du das? Das ist
ja
eine krasse
ich glaub,
Aussage.
Ja, ich glaube, es ist zu, ich sage immer, die eigene Sinnhaftigkeit für sich selbst. Also so der Tod von Lara ist auf dieser Ebene ist immer sinnlos, ne, dass sie gestorben ist. Auch selbst wenn wir jetzt sagen, hey, das hat in mir ganz viel bewirkt, wieso musste sie dafür sterben, ne? Ist er dann. Aber es ist, man kann für sich eine Sinnhaftigkeit darin finden. Und es bringt auch wieder mich in meine, na, also ich bin dafür verantwortlich, ob ich dich sehen möchte oder ob ich sie erkennen möchte oder nicht. Es ist auch nicht immer so, na, dass man das erkennt oder dass sich daraus Dinge ergeben, wie dass nachfolgende Schwangerschaften bewusst erlebt werden oder dass man eine große Dankbarkeit plötzlich Dingen gegenüber empfindet oder ein Bewusstsein, was davor nicht da war. Es ist nicht immer so ein Kausalzusammenhang gegeben, aber du hast diese Möglichkeit, ne? So,
ja.
Das ist für dich.
Ja. Was mir da jetzt gerade noch kommt, kennst du das Buch Die Hütte?
Nee.
Okay, ich gebe es jetzt hier rein. Ich würde es auch mit in die Shownotes geben. Ich habe es erst vor wenigen Monaten gelesen, aber viele Freundinnen von mir, die haben das gelesen. Ist auch, da geht es nicht um den frühen Kindsverlust, da geht es um den Verlust eines Kindes, was schon älter ist. Und es ist ein bisschen wie Gespräche mit Gott, wenn du das kennst, vielleicht vom Hörensagen oder vom Lesen. Ich habe es noch nicht durchgelesen. Ich denke immer noch irgendwie zwischen ersten und zweiten Buch. Es ist so ein Riesenwälzer. Aber ein bisschen dieses, ich suche in Zeilen sozusagen oder in so einem Buch eine Idee dazu, okay, wie könnte es gemeint gewesen sein oder was ist meine Antwort dazu? Wie kann ich das für mich integrieren,
ja,
hast du eben auch schon so schön gesagt. Und ich kann eigentlich beides empfehlen. Also ich finde jetzt gerade die Hütte finde ich da sehr, sehr gut, weil es gibt dann Antworten, die nicht irgendwie festgezimmert sind oder so, sondern einfach nur Anstöße, ne, für uns selbst.
Ja.
Und zu sagen, okay, hey, spannend, ja.
Ja. Und das ist ganz wichtig, diesen Punkt, na, nichts Festgezimmertes vorgeben und auch so dieses hinzukommen in so eine Perspektive, weil gerade auch, wenn die Trauer ganz frisch ist, ist es meist unmöglich. Da gehen ganz wenige, na, in diese Vogelperspektive rein. Und auch das ist okay, na, wenn man dazu erstmal in der Abwehr davon ist und das auch alles erstmal scheiße findet und ungerecht findet und blöd findet. Na. Also all das, das darf auch oder ist in der Regel auch ein Prozess.
Na. Absolut.
Ja.
Ja, das sind auch diese Trauerphasen, durch die man da läuft. Ne? Also gibt es ja mittlerweile ganz viel Wissen darüber, ne? Dass es auch wichtig ist, diese Trauerphasen zu durchlaufen, um auch solche Erfahrungen integrieren zu können. Ne?
Also, ja.
Wenn wir das überspringen.
Also dieses zu früh, so, das hat ja alles, ich verstehe die Perspektive, es hat einen tieferen Sinn. Mhm. Ne? Das, oder wenn das jemand zu einem auch sagt, das geht auch gar nicht. Ne? Also es muss, wenn ich das jetzt sage, ist es fein, aber kommt da jemand und hätte das jetzt irgendwie vor ein paar Jahren zu mir gesagt, wäre das einfach, geht es einfach nicht.
Ja, jeder darf erstmal seine Phasen durchlaufen, seine eigenen Gefühle fühlen. Ne? Genau. Okay, vielen lieben Dank. Also ich glaube, wir
gerne.
Beenden das hier. Ich finde es ganz, ganz wertvoll, was wir jetzt gerade hier rausgegeben haben. Und ich danke dir dafür deine Zeit und deine Expertise.
Ja, danke für die Einladung, Christina.
Vielen, vielen Dank. Tschüss.
Ciao.
Dass du für dich Unterstützung erfahren hast, Verständnis erfahren hast und wenn du weitere professionelle Unterstützung benötigst, dann wende dich da gerne an eine oder deine Hebamme, wende dich an deinen Hausarzt oder suche dir psychologische Begleitung. Wenn wir dich, Kerstin oder ich, in dieser Lebensphase unterstützen dürfen, dann melde dich von Herzen gern bei uns. Es gibt noch etwas, was ich dir in Aussicht stellen möchte, denn neben dem wundervollen Angebot von der Kerstin, was sehr speziell für Sternenmamas, Regenbogenmamas konzipiert ist, werde ich in der nächsten Podcast-Episode für dich eine Meditation veröffentlichen, die dir im Trauerfall ja zur Seite stehen kann. Ich freue mich, wenn du reinhörst, vielleicht wenn du diese jetzige Episode hörst und sie ist nicht gerade frisch veröffentlicht, dann wird die nächste Folge schon online sein. Ansonsten bleib dran, in 3 Wochen wird es die nächste Folge geben. Und wenn du jetzt nach Hören dieses Podcasts die Idee hast, dass diese Episode jemandem, einer Frau, einer Familie helfen könnte, dann leite ihn doch sehr, sehr, sehr gerne weiter oder teile ihn in deinen sozialen Medien. Und uns gibst du eine Kleinigkeit zurück, wenn du diesen Podcast bewertest, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast, auch gerne mit ein paar Worten, dann wird dieser Podcast beziehungsweise diese Folge noch mehr von anderen Frauen gefunden. Also von Herzen danke, dass du da bist. Ich wünsche dir ganz viel Kraft für deinen Weg und wünsche dir gerade jetzt heute alles, alles, alles Liebe von Herzen. Danke.